ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Dieses Mal mit der Sonderfolge, das Ende der Ampelkoalition und die magische Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Wir sind diese Woche einen Tag später dran. Wir haben nämlich diesen Mittwoch und auch den Mittwochabend immer noch nicht ganz verarbeitet. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen gruppentherapiemäßig hier mit euch im Podcast machen. Mein Name ist Alina Lagmöller und mein Mitpatient heute, das ist Christoph Kehlbach. Hallo Christoph.
Hi. Hallo Alina, grüß dich. Hallo zusammen.
Wir saßen in den letzten zwei Tagen nicht nur komplett fassungslos vor dem Fernseher, denn mit dem Platzen dieser Ampelkoalition, da sind ja auch einige interessante rechtliche Fragen aufgetaucht. Und man kann eigentlich sagen, Staatsrechtsklausuren, die schreiben sich in diesen Tagen ja fast wie von selbst. Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, schauen wir doch mal ein bisschen zurück. Dieser unsägliche Mittwoch, Christoph, wie war es für dich?
Überraschend, ein langer Tag. Man hatte die Nacht der US-Wahl noch in den Knochen, die man da ja begleitet hat. Und dann schloss sich da wirklich ein sehr langer Tag noch an mit großen Dingen, die in Deutschland in der Politik passiert sind. Bei der US-Wahl hatte ich wirklich irgendwie die Sache mir lange anders vorgestellt. Seit diesem Wechsel von Biden zu Harris dachte ich, das könnte klappen, das wird für Harris reichen. Und ich weiß noch, dass ich kurz vor der Wahlnacht oder am Wochenende davor da mit Freunden unterwegs war und da sagte einer meiner Freunde dann, der auch im Sommer in den USA war, er kam zurück und sagte, ich finde es nicht gut, aber wahrscheinlich wird Trump gewinnen. Und ich dachte, boah, kann das sein?
As if,
genau, aber so war es dann und das war die US-Wahl und dass es dann in Deutschland am Abend nochmal rund geht, nach so einer kurzen Nacht, hat dann natürlich dann auch nochmal richtig reingehört. Vor allem als JustizreporterInnen haben wir natürlich damit dann auch gleich wieder so ein bisschen beruflich zu tun gehabt, anders als bei der US-Wahl, haben sich da ja einige Fragen gestellt, wie es jetzt in Deutschland weitergeht, wenn die Koalition scheitert.
Genau, aber fangen wir noch mal von vorne an. Also ich muss sagen, ich war an diesem Mittwochabend, als ich wie gesagt eigentlich noch dabei war zu verarbeiten, dass jetzt tatsächlich ein verurteilter Sexualstraftäter wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird und nicht eine Frau. Das habe ich noch verarbeitet und dann kam auf einmal diese Eilmeldung. Olaf Scholz entlässt Christian Lindner. Und das hören wir uns jetzt noch mal kurz im O-Ton an.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen drei Jahren. Darum geht es mir jetzt.
Ja, das war eine krasse Rede, fand ich, von Olaf Scholz, der sich ja insgesamt da sehr, sehr deutlich geäußert hat, Christian Lindner richtig rund gemacht hat, könnte man salopp sagen. Habe ich von Scholz so in dieser Wortwahl eigentlich noch nie vorher gehört. Und Christian Lindner hat nachgelegt eigentlich, der hat dann erwidert, wenn man so will.
Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost. Noch in diesen Tagen stellt er die notwendigen Entscheidungen in Frage, damit die Bürgerinnen und Bürger wieder stolz auf Deutschland sein können. Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können.
Man kann eigentlich sagen, je finsterer die Zeiten, desto besser die Memes. Also ich erinnere mich, dass der Volksverpetzer, glaube ich, getwittert hat, dass bei Olaf Scholz der Puls mal eben auf 23 hochgegangen ist. Da musste ich auch herzhaft lachen. Aber ja, genau, das ist das Ende der ersten Ampelkoalition auf Bundesebene. Und jedem Ende wohnt ja auch bekanntlich so ein Anfang inne. Und dieser Anfang vom Anfang, der lautet: Danach sieht es zumindest im Moment aus. Wir wissen nicht, was morgen passiert, aber im Moment sieht es nach der Vertrauensfrage aus.
Genau so ist es so, hat sich ja der Bundeskanzler geäußert, dass er die Vertrauensfrage stellen will im Januar. Das ist allerdings nicht zwingend ein Automatismus, denn wir haben ja auch nach dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition eine Regierung. Die Minister, die ausgeschieden sind, wurden ersetzt. Und Olaf Scholz führt jetzt, wenn man so will, eine Minderheitsregierung an, die eben von SPD und von Grünen getragen wird und die eben so erstmal besteht. Aber die Frage ist, wie alt wird er mit dieser Koalition werden oder mit dieser Minderheitsregierung werden können? Denn um Gesetze beschließen zu können, um Projekte umzusetzen im Bundestag, braucht er dort eben eine Mehrheit. Und ohne die FDP hat er die nicht mehr, nur mit SPD und Grünen. Und das bedeutet, er müsste sich eigentlich, oder die Bundesregierung müsste sich für jedes Gesetzesvorhaben im Bundestag Mehrheiten suchen. Und zwar jedes Mal aufs Neue.
Und da kommt eigentlich im Moment ja nur die CDU-CSU in Betracht, um diese Mehrheit zu beschaffen. Und die haben natürlich, glaube ich, so gar keinen Bock darauf, jetzt eben der Mehrheitsbeschaffer für die Ampel, Verzeihung, ist ja nicht mehr die Ampelkoalition. Die haben jetzt eben
Fußgängerampel.
Okay, die haben auf jeden Fall keine Lust darauf, quasi mit einer rot-grünen Minderheitsregierung zu arbeiten, weil sie ja auch in den Umfragen selber ziemlich gut dastehen. Also machen wir da vielleicht erstmal den ersten Flock rein. Die Minderheitsregierung wird wahrscheinlich nicht besonders alt. Die Union will Neuwahlen. Aber was es ja auch noch gibt, ist dieses konstruktive Misstrauensvotum. Lass uns das mal kurz abräumen. Worum geht's da?
Das wäre eine Möglichkeit, wie man eben auch zu einem neuen Bundeskanzler, zu einer neuen Regierung kommen könnte, wenn nämlich im Bundestag sich eine Mehrheit fände, die auch ohne Vertrauensfrage eben ein konstruktives Misstrauensvotum betreibt und dem Bundeskanzler das Misstrauen ausspricht. Aber es ist eben ein konstruktives Misstrauensvotum, kein destruktives. Also man kann nicht einfach sagen, wir wollen dich nicht mehr, sondern man muss auch gleich sagen, wer soll der neue Kanzler werden. Man müsste also diese Mehrheit, die das eben über das konstruktive Misstrauensvotum lösen wollte, müsste also einen neuen Kanzler dann gewissermaßen gleich wählen. Und da ist eben auch die Frage, wie das gehen soll. Also sollten sich dann die FDP zum Beispiel jetzt auf die Seite der Union schlagen, würde das aber auch noch nicht reichen, wenn man es mal durchrechnet, für einen Kanzler Friedrich Merz. Man bräuchte also mehr Stimmen. Wo sollen die herkommen? Von der AfD? Linke, BSW, will man mit denen zusammenarbeiten als Union? Wahrscheinlich nicht. Schlagen sich die Grünen jetzt noch auf die Seite, auf so eine Art Jamaika-Koalition? Danach sieht es wirklich auch nicht aus. Also ich glaube, rechtlich wäre das eine Möglichkeit, aber politisch ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem konstruktiven Misstrauensvotum kommt. Und dann bleiben eben, wenn man die Dinge verändern will, eben nur, letztlich dann bleibt dann nur die Vertrauensfrage.
Aber bevor Scholz diese Vertrauensfrage stellen möchte, möchte Rot-Grün, also die Minderheitsregierung, möchte ja noch ein paar Gesetzesvorhaben durchbringen. Also bei mir schwebt da im Kopf auf jeden Fall die Erhöhung des Kindergeldes rum, dann noch die Absicherung des Deutschland-Tickets und die Unterstützung der Wirtschaft durch eben günstige Energie. Und Robert Habeck appelliert jedenfalls schon mal an die Verantwortung der Union, da doch ein bisschen mitzuhelfen.
Das hängt auch ganz maßgeblich von dem Selbstverständnis der Union ab. Ich kann nur dafür werben, dass wir hier auch an der Stelle das, was unbedingt nötig ist, in einer parteipolitischen Gemeinsamkeit hinbekommen. Das könnte auch mal eine Übung sein, wie wir vielleicht politisch in der Zukunft agieren. Denn mit dem Scheitern der Ampel ist ja nicht nur ein Drei-Parteien-Bündnis gescheitert, sondern möglicherweise auch eine etablierte Form der Politik an seine Grenzen gestoßen.
Also das war Robert Habeck. Ein weiteres Gesetzesvorhaben, das wir auch als Rechtsredaktion der ARD hier wirklich intensiv begleitet haben, schwebt auch noch jetzt so im Nirvana, im Niemandsland irgendwie. Und das ist die Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes. Also das Gericht gewissermaßen wetterfest zu machen, stark zu machen für den Fall, dass sich die Mehrheiten drastisch ändern. Und man will eben durch so ein Vorhaben verhindern, das passiert in Deutschland, was schon in Polen passiert ist, in Ungarn. Da schließt sich jetzt auch der Kreis, vielleicht auch in den USA unter 4 weiteren Jahren Donald Trump mit dem Supreme Court geschehen kann. Das Verfassungsgericht als Kontrollorgan für die Politik, für die Regierung soll festgemacht werden und dafür sollen eben gewisse Vorschriften, die das sicherstellen, ins Grundgesetz, raus aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz als einfachen Gesetz, rein in die Verfassung, ins Grundgesetz. aufgenommen werden. Und das allerdings geht mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und ob nach einer neuen Bundestagswahl diese Mehrheiten da sind, ist jedenfalls nicht hundertprozentig sicher. Man muss mal schauen. Und das muss man auch sagen, ist ein Verfahren, bei dem die Union auch schon wirklich dabei war. Also kein reines Ampelprojekt, sondern man hat da schon die Union am Tisch gehabt. Das wäre also ein Thema, das man vielleicht wirklich doch noch vor einer Neuwahl irgendwie dann nochmal angehen könnte.
Stand jetzt steckt dieser Gesetzgebungsprozess eben noch mitten im Gesetzgebungsverfahren. Also am 13.11. soll da eine öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss stattfinden. Und eigentlich, also wie Christoph es gerade gesagt hat, das ist ja ein Vorhaben von Ampel und Union zusammen. Das sollte eigentlich ganz oben auf Scholz' To-Do-Liste stehen. Und das tut es aber nicht. Also mal schauen, ob da nicht vielleicht das am Ende doch noch zu retten ist, bevor es dann eben zu Neuwahlen kommt und das Ganze wieder von vorne losgehen müsste.
Zumal es ja auch, wenn ich kurz da reingehen darf, zumal es ja auch wirklich darum geht, einer Unwägbarkeit vorzubeugen, die sich gerade durch Neuwahlen ergeben kann, dass sich nämlich die Mehrheitsverhältnisse so verändern, dass wirklich extremistische, extreme Parteien da entsprechend die Mehrheiten gewinnen, um wirklich da, um es krass zu sagen, die Axt irgendwie ans Verfassungsgericht zu legen. Und dem soll ja genau gerade dadurch vorgebeugt werden.
Ja, ganz richtig. Jetzt aber erstmal nochmal kurz zurück zum Status quo. Also wir haben gerade festgestellt, Stand jetzt führt Scholz eine Minderheitsregierung. Da ist es unwahrscheinlich, dass das lange so bleiben wird. Konstruktives Misstrauensvotum, da wird es wahrscheinlich keine Mehrheit für einen neuen Kanzler geben. Es läuft also auf die Vertrauensfrage hinaus. Genau. Und Scholz hat ja schon direkt gesagt, dass er die stellen will, genau Mitte Januar und dann im März irgendwie Neuwahlen. Und Frank Bräutigam, der Leiter der ARD-Rechtsredaktion, der hat mal dieses Verfahren der Vertrauensfrage erklärt.
Also egal wann das passiert, das funktioniert in mehreren Schritten. Schritt 1 ist, der Bundeskanzler stellt im Bundestag den Antrag, ihm das Vertrauen auszusprechen. Er kann das mit einer inhaltlichen Sachfrage verbinden oder die Vertrauensfrage auch isoliert stellen. Schritt 2 wäre, frühestens 48 Stunden nach diesem Antrag stimmt der Bundestag über die Vertrauensfrage ab. Das soll laut Scholz rund um den 15. Januar 2025 passieren. Schritt 3. Der Bundeskanzler kann nach einer verlorenen Vertrauensfrage dann dem Bundespräsidenten vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Schritt 4. Der Bundespräsident kann daraufhin den Bundestag auflösen. Der muss das aber nicht. Über diese Frage muss er innerhalb von 21 Tagen nach der Abstimmung im Bundestag entscheiden. Lehnt er eine Auflösung ab, dann würde es bei einer Minderheitsregierung bleiben. Löst der Bundespräsident aber den Bundestag auf, dann kommt es zu Neuwahlen. Und Schritt 5 ist schließlich, die Wahl zu einem neuen Bundestag, die muss innerhalb von 60 Tagen nach der Auflösung des Bundestages stattfinden. Also wahrscheinlich wäre dann ein Wahltermin im März 2025.
Ja, so eine Vertrauensfrage, die wurde in der Geschichte der Bundesrepublik schon häufiger gestellt, nämlich insgesamt 5-mal. Und die klassische Konstellation, die sogenannte echte Vertrauensfrage, ist die, der Kanzler möchte weiter regieren und er möchte die Fraktionen, die ihn tragen, disziplinieren. Also er möchte, dass sie sich hinter ihm versammeln, er möchte ihnen quasi sagen, reißt euch mal zusammen. Und das ist dann eine Situation, in der er natürlich nicht auf Neuwahlen abzielt, sondern aus der er eben gestärkt hervorgehen möchte. Das gab schon so 2-mal. Einmal zum Beispiel 1982, da wollte Helmut Schmidt seine sozialliberale Koalition retten. Und so ganz erfolgreich war er damit am Ende nicht, weil ihm zwar das Vertrauen ausgesprochen wurde, aber ein halbes Jahr später wurde er dann durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt. Und das zweite Mal, das war 2001, da hat Gerhard Schröder die Vertrauensfrage mit der Abstimmung über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr verbunden.
Genau, aber hier jetzt wäre die Situation eine andere. In diesem Fall jetzt, nach dem Bruch der Ampelkoalition, ging es also um, wenn man so will, eine unechte Vertrauensfrage, die eben darauf abzielt, dass der Bundestag dann aufgelöst wird, dass also dem Bundeskanzler das Vertrauen gerade nicht ausgesprochen wird und dass dann eben die Tür offen ist, um Neuwahlen letztlich dann abhalten zu können. Sowas gab es auch in verschiedenen Situationen. Du hast gerade erwähnt, dass Helmut Schmidt in den 80er Jahren durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt wurde. Gewinner war damals Helmut Kohl. Der wollte dann aber gerne die demokratische Legitimation direkt vom Volk haben und stellte deshalb dann die Vertrauensfrage mit dem Ziel, dass es zu Neuwahlen kommt und er dann eben und seine Fraktion damit auch gestärkt dann aus diesen Neuwahlen hervorgehen.
Ja, und oder Scholz, der möchte jetzt also eine unechte Vertrauensfrage stellen, also allerdings eher aus einer Position der Schwäche heraus, weil er ja keine Mehrheit mehr hat. Und ich glaube, eine der spannendsten Fragen, die sich hier stellt, ist die des Timings. Scholz hat ja gesagt, Mitte Januar will er diese Vertrauensfrage stellen und die Union und übrigens jetzt auch die FDP sagen, und wahrscheinlich auch die AfD auf jeden Fall die breite Meinung ist, was soll das? Bitte sofort die Vertrauensfrage stellen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man den Kanzler irgendwie dazu zwingen?
Nein, rechtlich nicht. Ob ein Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt und wenn ja, wann er das macht, das ist rechtlich gesehen allein seine Entscheidung. Auch der Bundespräsident kann das nicht irgendwie anordnen. Der politische Druck, der steigt mit der Forderung der Union nach der sofortigen Vertrauensfrage natürlich enorm, diese früher zu stellen. Also das wird jetzt spannend, wie Scholz damit umgeht. Und auch wenn der Bundespräsident in diesem Stadium nichts rechtlich anordnen darf, Gespräche führen und appellieren könnte er natürlich immer.
Ja, soweit also der Chef nochmal mit seiner Information. Der Bundespräsident hat sich ja auch schon inzwischen zu Wort gemeldet, Frank-Walter Steinmeier. Zwingen kann man also Bundeskanzler Scholz nicht zur Vertrauensfrage, aber eben politisch ist das dann vielleicht doch einfach unvermeidbar. Und die Fristen, die wir auch schon benannt haben aus dem Grundgesetz, die lassen ja durchaus auch eine schnellere Neuwahl zu als erst irgendwie im Frühjahr kommenden Jahres. Wenn die Vertrauensfrage gestellt ist, muss für 48 Stunden erstmal Pause sein. Der Bundestag soll also ausdrücklich die Zeit bekommen, sich das alles nochmal irgendwie hin und her zu überlegen und sacken zu lassen. Aber dann wird eben das Vertrauen ausgesprochen oder eben nicht ausgesprochen. Und wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage verliert, dann kann er dem Bundespräsidenten vorschlagen, das Parlament aufzulösen. Und dann ist es so, dass innerhalb von 21 Tagen, und zwar nicht ab dem Vorschlag, sondern ab der Abstimmung im Bundestag, 21 Tage, innerhalb dieser Frist der Bundespräsident dann entscheiden kann, dass er den Bundestag auflöst. Und dann hat man für Neuwahlen 60 Tage Zeit. Also das alles ist im Grundgesetz klar geregelt. Das vielleicht als kleiner Einschub, vielleicht auch gar nicht schlecht irgendwie, was man mal unterstreichen kann. Das Grundgesetz sieht also für solche Krisensituationen, politische Krisensituationen, ganz klare Spielregeln vor, dass jetzt also nicht die Republik irgendwie in einen Taumel gleitet und niemand weiß, wie es weitergehen soll. Auch für solche Situationen hat das Grundgesetz also Vorsorge getroffen.
Wenn ich das jetzt mal alles zusammenzähle, also das könnte in weniger als 3 Monaten schon der Fall sein, wenn jetzt zum Beispiel morgen die Vertrauensfrage gestellt würde. Ja. Und auch die Bundeswahlleiterin hat ja gesagt, die Bundeswahlleiterin ist für die Organisation und Durchführung der Wahlen in Deutschland zuständig und sie hat gesagt, kurzfristige Neuwahlen sind kein Problem. Ich kann die Opposition da jetzt irgendwie auch verstehen, die Ampel ist gescheitert, Scholz hat keine Mehrheit mehr hinter sich, dann sollen sie doch den Weg für Neuwahlen freimachen, statt eben dieser Hängepartie noch für den Rest des Jahres und Weihnachten und dann noch ins neue Jahr hinein.
Ja, genau, das könnte man meinen und das ist natürlich auch eine ganz präzise politische Forderung, die aktuell so auch von vielen formuliert wird. Aber vielleicht fürs Gesamtbild nochmal, wenn das Grundgesetz auch von den Fristen her es möglich macht, dass Neuwahlen jetzt sogar theoretisch Ende Januar schon möglich wären, ein bisschen was zu organisieren gibt es da eben auch schon. So eine Bundestagswahl als bundesweites Ereignis ist natürlich eine große Sache, das muss organisiert werden. Und wir haben mit Thorsten Faas gesprochen, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Und der erklärt, was da alles vor einer Bundestagswahl noch so zu organisieren wäre.
Nun, zunächst mal brauchen Parteien natürlich Kandidierende. Wir haben ein personalisiertes Verhältniswahlsystem. Das heißt, wir brauchen Kandidierende in den Wahlkreisen. Aber wir brauchen auch Kandidierende auf Landeslisten. Da sind also verschiedene Parteiebenen schon betroffen. Und wir dürfen nicht ganz vergessen, es gibt eben auch nicht nur große Parteien in Deutschland, sondern auch ganz viele kleine Parteien, die auch antreten müssen. Damit die das aber tun dürfen, müssen sie Unterstützungsunterschriften sammeln. Und auch das braucht natürlich ein bisschen Zeit, damit es gelingen kann.
Diese zeitliche Komponente, die betrifft natürlich nicht nur die Parteien, sondern auch insgesamt die Organisation von so einer Wahl. Denn da kann ja auch eine Menge schiefgehen. Das hat die Berlin-Wahl, die Pannenwahl 2021 ja auch gezeigt.
Wenn man sich vorstellt, auch wie viele Wahllokale an einem solchen Tag besetzt sein müssen, wie viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dafür rekrutiert werden müssen, auch geschult werden müssen. Wir wollen ja auch, dass diese Wahlen reibungslos funktionieren. Die Kandidierenden müssen aufgestellt werden. All das sind langwierige Prozesse, die auch durchaus demokratisch in Parteien organisiert werden müssen. Das kann ja nicht eine Person entscheiden, mal eben, wer dann einen Wahlkreis antritt.
Ja, und wegen dieser Dinge sind eben im Bundeswahlgesetz auch eigentlich längere Fristen und Vorlaufzeiten vorgesehen, als diejenigen, über die wir jetzt gerade geredet haben, weil man eben all das organisieren muss. Jetzt führt es aber natürlich zu einer Situation, die sehr interessant ist, denn das Grundgesetz, wir haben es eben besprochen, setzt relativ knappe Fristen für Neuwahlen und sagt da schon, es muss relativ zügig gehen. Das Bundeswahlgesetz gibt eigentlich allen Beteiligten da etwas mehr Raum und mehr Zeit. Das ist letztlich dann auch eine Situation, die man irgendwie auflösen kann, denn das Bundeswahlgesetz als einfaches Gesetz kann ja nicht sagen, die Fristen aus dem Grundgesetz gelten nicht mehr. Das ist nicht möglich. Und dafür gibt es eben durchaus auch eine Möglichkeit, diese Fristen zu verkürzen.
Ganz genau. Also das funktioniert nämlich so. Ich habe das gerade nochmal bei unserem Kollegen Max Bauer nachgefragt, der auch gerade einen Artikel darüber geschrieben hat. Da wird nämlich per Rechtsverordnung werden diese Fristen an diese grundgesetzlichen Vorgaben, heißt 21 plus 60, angepasst. Also da werden dann, das dann ganz genau aufgeführt, wie jetzt zum Beispiel, wie lange eine Einspruchfrist ist, wie viel Zeit dafür da ist, irgendwie die Wahllisten vorzulegen. Also das läuft alles durch eine Rechtsverordnung, die auch nur für diese eine konkrete Wahl festgelegt wird. Also das ist quasi so der rechtstechnische Hintergrund. Das war mir vorher auch nicht so bewusst.
Genau, und man muss dann auch tatsächlich erstmal blättern und gucken, bis man diese Vorschrift findet, weil das, was man zuerst sieht, sind eben deutlich längere Fristen dann. Aber eben, es geht dann eben doch auch schneller und das, was das Grundgesetz sagt, kann dann eben doch auch umgesetzt werden, ohne dass es zum Konflikt mit dem Bundeswahlgesetz kommt.
Das Problem, das ich so ein bisschen damit habe, ist ja, dass Wahlen das Ergebnis eines Willensbildungsprozesses ist. Also es ist ja nicht so, dass man einfach irgendwie in die Wahlkabine geht und einfach dann ausknobelt, wo man sein Kreuzchen macht, sondern so ist es ja nicht gedacht. Also man soll sich ja Gedanken machen, wen man wählt. Und die Parteien müssen sich da vorher überlegen, mit welchen Themen gehen sie eigentlich in den Wahlkampf und sollten sie an einer Regierung beteiligt sein? Was ist dann das Programm? Was wollen sie dem Wähler versprechen? Und der Wähler muss wiederum dann auch Zeit haben, sich zu informieren. Das machen die jungen Leute vielleicht über den Wahlomat und das machen die Älteren vielleicht über einen Wahlkampfstand auf dem Marktplatz oder was weiß ich, im Haustürwahlkampf oder von mir aus auch über Wahlplakate. Aber das dauert ja alles und geht nicht über Nacht. Und auch dazu hat Thorsten Faas noch was Kluges gesagt.
Aber hinzu kommt auch an der Stelle natürlich eine politische Komponente. Wir erleben einfach Zeiten, die auch von populistischen Kräften sehr stark geprägt, beeinflusst werden, die ja genau das Gelingen, das Funktionieren, das reibungslose, faire, neutrale Funktionieren von Wahlen in Frage stellen. Und denen sollte man eigentlich nicht Vorschub dadurch leisten, dass da vielleicht an der Durchführung der Wahl Zweifel berechtigt oder unberechtigt gehegt werden.
Ja, also von heute auf morgen geht es dann also doch nicht so einfach. Und das liegt ja nicht nur an der rechtlichen Seite, sondern vielleicht auch insgesamt am Timing.
Insgesamt muss man sagen, es gibt diese rechtliche Komponente. Was muss eigentlich an Fristen eingehalten werden? Aber natürlich gibt es auch eine praktikable Seite der ganzen Sache. Was kann man eigentlich als große oder als kleine Partei auch schaffen? Und da kommt ja so als Fußnote auch immer dann Weihnachten beispielsweise ins Spiel. Ist es zumutbar, dass man jetzt wirklich in einer eigentlich oft etwas ruhigeren, besinnlicheren Zeit nochmal den ganzen Betrieb aufs Maximum hochfährt? Oder sollte man nicht da auch aus eher kulturell pragmatischen Gründen vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben können?
Ja, soweit also Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Ja, Vertrauensfrage steht im Raum, noch ist sie nicht gestellt, Stand heute. Aber wir sind natürlich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und bei der Frage, muss es jetzt schnell gehen, kann es etwas länger dauern, bringt das alles natürlich auch noch einiges an Diskussionsbedarf mit sich, wie wir gerade gehört haben. Aber wir können auch festhalten, Olaf Scholz kann erstmal frei entscheiden. Es gibt ja keine Verpflichtung, die Vertrauensfrage zu stellen. Und insofern kann er dann auch entscheiden, wann er sie stellt. Aber je länger er wartet, umso länger haben wir eine Minderheitsregierung. Aber auch umso mehr Zeit hätten dann die Parteien, alles vorzubereiten für den Wahlkampf. Das ist tatsächlich eine interessante Situation. Und eben auch wir Wähler und Wählerinnen hätten dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, uns noch Gedanken zu machen.
Ja, und vor allem, er kann ja politisch unter Druck gesetzt werden. Also ja. Wir haben jetzt ja wieder eine ganz andere Situation als vielleicht noch Mittwochabend oder halt Donnerstagmorgen, sondern der Druck auf ihn, der wächst ja. Also die Union hat ja erstmal gesagt, so jetzt sofort Neuwahlen und steht weiter auf diesem Punkt. Also das Geschehen ist so dynamisch. Das bleibt auf jeden Fall spannend, da die nächsten Wochen und Monate dabei zuzusehen, wie sich diese Lage entwickelt. Wenn man mal ein bisschen davon abstrahiert, dass es wirklich keine gute Lage ist, in der wir uns gerade befinden.
Das stimmt. Und ich habe jetzt auch nochmal wirklich aus Unionskreisen ganz oft gehört, dass man natürlich auch irgendwie das sehr zwiespältig sieht, jetzt noch in so einer Phase dann aber konstruktiv mitarbeiten zu wollen oder zu müssen, um Gesetzesvorhaben quasi für die Regierung dann noch irgendwie mit durchzubringen, die Mehrheiten entsprechend als Oppositionspartei zu beschaffen, was dann natürlich auch für einen Wahlkampf ein gewisses Pfund wäre, mit dem dann wiederum Olaf Scholz und die jetzigen Regierungsparteien dann eben noch gewissermaßen Werbung für sich machen könnten. Also eine prekäre Situation, leider echt wirklich. Ich finde es tatsächlich eine dramatische Situation, leider eben zulasten wichtiger Gesetzesvorhaben, die man doch gerne beschlossen hätte. Stichwort Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Ich finde das ein großes Thema und wie vorhin gesagt, der Blick ins Ausland lässt dieses Thema durchaus immer dringender und wichtiger erscheinen.
Vor allem dieses Timing, also am Morgen steht fest, Donald Trump wird Präsident. Also bis jetzt, 24 Stunden sind verstrichen, den Ukraine-Krieg hat er noch nicht gelöst und das wollte er ja eigentlich erledigt haben. Vielleicht schreiben wir mal einen Brief. Aber so vom Prinzip her ist das ja auch jemand, der gesagt hat, dass er da auf jeden Fall, was Waffenlieferungen und Unterstützung angeht, vielleicht zurückstecken möchte. Und dann zerkracht sich unsere Bundesregierung an genau diesem Punkt. Da fehlen einem manchmal tatsächlich die Worte.
Es bleibt tatsächlich wahnsinnig spannend und wir hoffen das Beste und gucken, wie es weitergeht.
Genau.
Aber rechtlich sind wir einigermaßen in guten Händen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet jetzt.
Ich glaube auch. Wir hätten noch eine Menge mehr sagen können. Es gibt ja auch noch, stecken noch so viele interessante rechtliche Fragen drin. Aber ich würde sagen, wir ziehen hier jetzt einfach mal den Schlussstrich für heute und atmen durch. Und genau, jetzt bleibt mir noch zu sagen, falls ihr Anregungen und Kritik für uns habt, dann schickt uns die gerne an justizreporterin@swr.de. Und zum Schluss gibt es wie immer auch eine Empfehlung für die ARD Audiothek. Vielleicht braucht ihr nämlich mal eine Pause von diesem politischen Weltgeschehen, mit dem wir euch ja auch gerade wieder bombardiert haben. Mir geht das jedenfalls ab und zu mal so und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber in der Audiothek gibt es auch eine Menge Hörspiele, also quasi sowas wie die drei Fragezeichen, nur ein bisschen nicht ganz so populär, sagen wir es mal so. Und da ist mir nicht die Hörspiel-Soap von MDR Kultur aufgefallen, die heißt Thälmannstraße 89. Das Ganze spielt also in der Zeit des Mauerfalls und dreht sich um einen Autor, der eine Radio-Soap über das Ende der DDR schreiben soll und jetzt irgendwie nach einem Thema sucht. Und da werde ich auf jeden Fall am Wochenende mal reinhören. Vielleicht habt ihr ja auch Lust. Für heute war es dann von uns. Am Mikrofon verabschieden sich
Christoph Kebach
und Alena Lagmöller. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.